Wow, wunderschön. Wer muss denn hier noch ans Argovia-Fest? Gehen irgendwelche Künstler hören auf dem Bierfeld aussen. Wenn wir hier im Roten Haus so Leute haben, die so schön singen. Lasst uns ihnen noch einen richtig schönen Applaus geben. Wunderschön. Wow. So cool. Ist doch wahr. Wir haben es heute davon gehabt, gell? Am Argovia-Fest hast du die zweite Bekehrung. Die erste hast du zu Jesus, die zweite zum Aargauer. Aber ja, wenn du noch nie gewesen bist, keine Panik, ich bin auch noch nie gewesen. Und ich bin ja ein Ur-Aargauer. Nein, bin ich nicht. Aber ja. Aber heute ist ja Pfingsten. Und ich liebe Pfingsten, weil an der Pfingsten ganz speziell haben wir einen Fokus auf den Heiligen Geist. Aber ich hoffe, dass wir das nicht nur an der Pfingsten haben. Und ich hoffe, wir wissen auch, was an der Pfingsten passiert ist. Wir feiern nämlich nicht den Geburtstag vom Heiligen Geist, wie an der Weihnachten, wo Jesus geboren ist. Sondern der Heilige Geist hat es schon immer gegeben. Er ist eine Person von der Dreieinigkeit, die mit Gott, dem Vater, dem Sohn, Jesus und dem Heiligen Geist, die hat es immer gegeben. Aber an Pfingsten ist der Heilige Geist speziell ausgegossen worden. Ja, man kann sagen, der Heilige Geist ist eigentlich demokratisiert worden. Ich nehme jetzt das Wort. Warum? Der Heilige Geist ist an der Pfingsten erstmal über alle Menschen ausgegossen worden. Im Alten Testament war der Heilige Geist auf ausgewählte Menschen, Könige, Priester, Propheten, die speziell gesalbt sind worden für den Dienst, sind dann mit dem Heiligen Geist erfüllt worden für ihren Dienst und sind zum Teil auch wieder verloren worden vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist gekommen und gegangen, aber es war sicher nicht der Geist, der einfach über alle sind ausgegossen worden. Wir haben aber bereits im Alten Testament der Prophet Joel, der in Joel 3, 1 bis 2 Folgendes sagt, er hat eine Vision von dem, was an der Pfingsten passiert ist. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen, eure Söhne und Töchter. Du musst dir vorstellen, im Alten Testament Töchter, Frauen. Frauen, die gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist eigentlich ziemlich eine gewagte Aussage gewesen. Aber sie werden göttliche Eingebungen reden. Die alten Männer, wie der Thomas, werden bedeutungsvolle Träume haben. Und die jungen Männer, wie ihr hier in der ersten Reihe, werden Visionen haben. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen. Ja, sogar die will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Das heisst, du musst dir vorstellen, wir, die nicht jüdischen Ursprungs sind, die meisten unter uns, nehme ich jetzt mal an, vielleicht hat es ein paar, die jüdischen Ursprungs sind, wir gelten ja als Heiden in der Bibel. Wir sind Heiden. Wir sind die, die eingepflanzt sind worden in das heilige Volk von Gott. Und im Alten Testament ist das eh undenkbar gewesen, dass der Heilige Geist auf Heiden kommt. Und wir sehen hier Joel, der bereits die Vision hat, die dann effektiv passiert an der Pfingsten. Und das ist das, was wir feiern. Und ich habe es heute Morgen gedacht, als ich so auf diesen leeren Strassen gefahren bin. Die Schweiz feiert Pfingsten. Und wohl nicht die Menge weiss, warum dass wir überhaupt den Feiertag haben. Oder? Außer dass wir jetzt 3 Tage frei haben oder ein verlängertes Wochenende. Aber wir feiern das Ausgüssen vom Heiligen Geist. Und wenn wir heute so einen Fokus Sonntag haben und wir uns auf den Heiligen Geist fokussieren, über den Heiligen Geist kann man sehr viel erzählen. Aber ich habe gefunden, ich möchte mal so ein bisschen leichte Kost machen, so ein bisschen ein einfaches Thema, nämlich ich möchte über Zungengebet reden. Oder es gibt ja viele Themen, wo nicht so umstritten sind. Und ich habe gefunden, Zungengebet ist sicher eins von denen, wo wir ja alle sehr klare Meinung haben darüber. Nein, es ist natürlich so, Zungengebet und das Reden in fremden Sprachen ist natürlich ein Thema, wo man theologisch unterschiedliche Meinung kann sein. Wie Thomas schon gesagt hat, ich bin ein Urpfimmeler, ich bin in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen. Und für mich ist das Alltag, als ich als Teenager in Gottesdienst bin, ist Zungengebet, Zungensprache ist völlig normal gewesen. Und für mich war es mehr überraschend, als ich dann nachher aus dem Umfeld raus bin und plötzlich gemerkt habe, dass sehr viele Leute mit dem überhaupt nichts anfangen können und dass sie das Gefühl haben, das ist sogar vom Teufel oder auf jeden Fall nicht theologisch korrekt. Und ich habe dann gemerkt, wow, krass, ich bin ganz anders geprägt worden und durch das auch überhaupt keine Berührungsängste mit der Zungensprache, der Zungengebet oder das Reden in fremden Zungen, weil ich das so mit der Muttermilch sozusagen rein bekommen habe. Und darum habe ich gefunden, ich möchte heute darüber reden, weil ich glaube, dass es ganz ein wichtiges Tool, eine wichtige Gabe ist, die Gott uns möchte zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass viel Verwirrung über die Gabe besteht, weil man nicht so ein solides theologisches Fundament hat darüber. Und die, die mich kennen, ihr wisst, ich bin ja nicht der Obercharismatiker. Also ich bin schon charismatisch, aber ich bin auch ein Teacher, ich bin ein Lehrer, der gerne strukturiert aus der Bibel heraus die Lehre rausschält und auf einem sauberen Fundament baut. Und gerade bei diesen Sachen, wo es um charismatische Sachen geht, wo sehr, ich sage jetzt, emotional kann werden, ist es umso wichtiger, dass man klar im Wort Gottes auch eine Theologie aufbaut. Und ich möchte dich heute mitnehmen in die Theologie der Sprachenrede. Aber wir werden nicht dort bleiben. Ich wünsche mir wirklich, dass wir in ein paar Minuten uns ausstrecken können nach dieser Gabe. Und ich wünschte mir, dass niemand heute darf, muss rauslaufen, ohne dass er die Gabe vom Zungengebet bekommen hat. Weil ich glaube, das ist so zentral wichtig für unseren eigenen Glauben, dass wir die Gabe auch in unserem Leben inne haben. Aber wir kommen natürlich bald zu dem praktischen Teil. Aber zuerst über die Zunge reden. Ich denke, es ist vor allem in den letzten ein paar Jahrhunderte, wo eine Erweckungszeit war, im 17., 18. Jahrhundert, John Wesley, Methodisten, die von dieser Geistestaufe geredet haben. Oder Zungengebet und Geistestaufe ist etwas, das ziemlich so zusammenpasst. Wo man sieht, in diesen Erweckungsbewegungen haben die Menschen neu die Kraft vom Heiligen Geist erlebt. Für uns ganz besonders auch am Anfang des 20. Jahrhunderts, Azusa Street, für die, die das etwas sagt, in Los Angeles, irgendeine unscheinbare Kirche in einem Lagerhaus, haben plötzlich ist der Heilige Geist eingefahren. Wir sehen hier eines von diesen Meetings, wo sie plötzlich nicht mehr auf können, sich treffen. Und jeden Abend, jeden Tag ist der Heilige Geist eingefahren. Und sie haben den Heiligen Geist auf eine ganz neue Art und Weise erlebt. Sie haben die sogenannte Geistestaufe ganz neu erlebt. Nur kurz zusammengefasst, wir glauben ja, also wir in unseren Kreisen hier, ich sage jetzt in charismatischen Kreisen, glauben wir, dass es drei verschiedene Taufen gibt. Es gibt Taufe in Jesus, das ist dort, wo du dich für Jesus entscheidest, wo du einen neuen Stand überkommst in Jesus und du errettet wirst. Dann gibt es die Wassertaufe, die in der Bibel eigentlich immer simultan ist. Die Leute haben sich bekehrt und haben sich nachher taufen als ein öffentliches Zeichen für eine geistliche Realität. Wir haben das angefangen, sich ein bisschen rauszukoppeln, oder? Wir bekehren uns und nachher nach 20 Jahren machen wir einen Glaubensschritt und lassen uns taufen, oder? Das ist eigentlich überhaupt nicht biblisch. Also in der Bibel, wenn du die Apostelgeschichte anschaust, ist eigentlich die Bekehrung. Eigentlich mit der Wassertaufe hat man es öffentlich gemacht. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Die zwei Taufen. Und dann gibt es noch die dritte Taufe, das ist die Taufe im Heiligen Geist. Wir lesen in Matthäus 3,11, dort steht Folgendes: Wer umkehrt zu Gott, das ist die erste Taufe, den taufe ich mit Wasser, das ist die zweite Taufe. Der aber, der nach mir kommen wird, und das ist der Johannes der Täufer, der von Jesus redet, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinherzutragen. Er wird euch in oder mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und das ist das, was wir Geistestaufe nennen. Das ist in dem Sinn die Fülle vom Heiligen Geist. Oder? Wir verstehen uns richtig. Wenn du dich für Jesus entscheidest und dich bekehrst, wirst du vom Heiligen Geist erfüllt. Der Römerbrief sagt ja ganz klar, wer den Geist nicht hat, der kennt mich nicht. Also sprich, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Da reden wir aber von der Geistestaufe, von einer Taufe, von der Kraft ist, von einer Fülle vom Heiligen Geist, wo wir erfüllt werden von dieser Kraft. Also nicht einfach nur, ich sage jetzt in Anführungszeichen, so ein Schlusszeichen, der Heilige Geist in uns haben, sondern auch die Kraft, voll die Kraft vom Heiligen Geist und die Geistesgabe, die der Heilige Geist möchte austeilen, in unser Leben hineinkommt. Und wir haben gesehen, wie ich gesagt habe, anfangs des 20. Jahrhunderts ist die Geistestaufe der Azusa Street ins Rollen gekommen und aus dem ist die Pfingstbewegung entstanden, die jetzt, soviel ich weiß, die drittstärkste Denomination weltweit ist, mit mehreren hundert Millionen Menschen, die geistliche Erneuerung erlebt haben seit etwas mehr als 100 Jahren. Und da ist ICF ein Teil auch davon, obwohl wir nicht Teil sind von der Pfingstbewegung, sind auch mehr Teil von dieser Erneuerungsbewegung, die auf das 20. Jahrhundert zurückgeht. Und interessant, wenn du schaust, was die Menschen erlebt haben, sind es eigentlich immer drei verschiedene Zeichen gewesen von der Geistestaufe. Das eine war prophetisch, sie haben angefangen prophetisch reden, sie haben angefangen Bilder zu haben, sie haben prophetische Aussagen gehabt in diesen Meetings übereinander, über ihre Situationen. Sie haben Heiligen erlebt, dass der Heilige Geist gekommen ist und Menschen sind geheilt worden. Das ist auch ein Ausdruck davon, dass der Heilige Geist mit seiner Kraft da ist, wenn wir heilig erleben. Und das ist nie Selbstzweck, verstehst du? Wenn Gott heilt, dann möchte er den Menschen die Augen auftun für seine Kraft. Heilig ist das grösste Evangelisationstool, das es überhaupt gibt, weil es das einfach zeigt, dass Gott lebendig ist. Und dort, wo der Geist ist, wie es Thomas vorher gesagt hat, ich weiß auch nicht, in welchem Meeting du es gesagt hast, aber der Geist Gottes ist ja der Lebensspender. Er gibt Leben. Mal, du hast das gesagt, oder? Oder ich habe es irgendwo gehört, von irgendwo. Oder du hast es im Traum, bist du mir erschienen und ich habe es gehört. Aber der Geist von Gott ist ja der lebensspendende Geist. Und logisch, wenn er da ist, passieren Heilige. Logisch. Und das Dritte ist Sprachengebet. Die Menschen haben angefangen, in Zungen zu beten. Und aus dem heraus ist Pfingsttheologie entstanden, die besagt, dass das Beten in fremden Zungen der einzige Beweis ist für die Taufe im Heiligen Geist. Und ich betone den einzigen Beweis. Und ich möchte gleichzeitig mich ein bisschen distanzieren von dem einzigen Beweis. Da bin ich ein bisschen, habe ich eine andere Meinung als die Pfingstbewegung, obwohl auch die sich mehr und mehr Kirchen davon distanzieren, zu sagen, dass wenn du Sprachengebet nicht hast, dann hast du die Taufe im Heiligen Geist nicht gehabt. Sie basiert natürlich die Lehre auf der Apostelgeschichte, wo jedes Mal, wo der Heilige Geist jemanden erfüllt hat, haben sie angefangen in Zungen zu beten. Es sind vier Stellen in der Apostelgeschichte, wo das passiert. Aber ich sage jetzt, ich glaube, dass der Heilige Geist grösser ist als einfach das. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Beten in fremden Zungen ein Zeichen ist, dass du Taufe im Heiligen Geist, dass du dir das Second Blessing, oder wie man dem auch noch sagt, die Fülle vom Heiligen Geist erlebst in deinem Leben. Und darum ist es etwas, wo wir anschauen müssen, weil das etwas ist, wo erstrebenswert ist und wo Gott uns möchte geben. Die Sprachenrede kommt in der Bibel im Neuen Testament ganze 26 Mal vor. Also es ist nicht ein riesiges Thema, es ist nicht so, dass es 1000 Stellen gibt, wo das vorkommt, aber doch 26 Mal. Einmal im Markus-Evangelium, viermal in der Apostelgeschichte und 21 Mal im 1. Korintherbrief. Also in diesen drei Büchern vom Neuen Testament kommt Sprachengebet vor. Und ich möchte, wie ich am Anfang gesagt habe, ich möchte jetzt einfach theologisch, es ist heute jetzt zuerst ein bisschen Teaching, aber ich glaube ganz fest, dass Wahrheit das ist, was freisetzt. Und ich glaube, wenn wir theologisch, biblisch wissen, was Gott eigentlich gemeint hat, setzt uns das frei, uns wirklich in das hineinzubegeben. Also, ich möchte ganz kurz euch aufzeigen aus der Bibel heraus, dass es aus meiner Sicht vier verschiedene Arten von Sprachenrede gibt. Zwei für den öffentlichen Dienst, zwei für mein persönliches Gebetsleben. Und ich glaube, genau das ist einer der Punkte, wo theologisch so viele Diskussionen gibt, weil man zum Teil nicht über das Gleiche redet, wenn man über Sprachengebet redet. Also man kann nicht allgemein über Sprachengebet reden, sondern man muss fragen, ja, welches Sprachengebet meinst du ganz genau? Und da möchte ich dir auf die Sprünge helfen, heute am Abend, falls das nicht schon lange passiert ist und du mich kannst korrigieren, wenn ich etwas falsch sage. Das erste Sprach für den öffentlichen Dienst ist Sprachwunder zu Pfingsten. Das ist natürlich die erste Stelle, wo wir hingehen müssen, heute sowieso an Pfingsten, oder? Apostelgeschichte 2. Was ist dort passiert? Jesus ist gerade in den Himmel hochgefahren und bevor das gegangen ist, sagt er seinen Jüngern, wartet da, wartet in Jerusalem, bis der Geist von Gott kommt, damit ihr die Kraft bekommt, um in alle Welt rauszugehen und die gute Nachricht zu verkünden. Und jetzt haben sie gewartet. Sie haben gewartet. Und sie haben, weiß auch nicht, Jazz gespielt, oder? Sie haben gebetet, sie haben Erwartung gehabt und sie haben sich vorgestellt, ja, was passiert echt jetzt, oder? Ich meine, das war wahrscheinlich eine kribbelige Atmosphäre dort oben, oder? Ich meine, sie haben auf etwas gewartet, aber sie haben nicht genau gewusst, was. Und was ist denn passiert? Apostelgeschichte 2,1. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer. Es kommt also schon etwas mit der Zunge, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Also das ist das erste Pfingsterlebnis. Und das griechische Wort für fremde Sprachen oder Sprachen ist das griechische Wort Glossa. Und Glossa bezeichnet eine Sprache, die eine Menschengruppe bezeichnet, also eine aktuelle Sprache. Also es ist wichtig, das erste Sprachwunder zu Pfingsten, da haben die Leute nicht einfach Schukarabakassa Karabanta anvorreden, sondern sie haben effektiv existierende Sprachen anfangen zu reden. Und wie komme ich auch auf das, wenn ich da ein bisschen weitergehe, heisst es da, alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder, Elamiter, andere kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Kyrene, Libyen, Rom. Du siehst, von überall auf der Welt sind die Leute pilgert auf das Jerusalem. Weil das Pfingstfest ist eines von diesen grossen Festen gewesen, wo alle Juden nach Jerusalem gekommen sind. Und jetzt, was passiert? Der Heilige Geist kommt und die Leute fangen an, in diesen Sprachen zu reden. Stell dir das mal vor, du hockst in der Schule und kannst plötzlich Französisch. Halleluja! Wer hat nicht schon für so etwas gebetet? Da wär deine Rettung gewesen, Thomas. Ist leider nie passiert. Ja, jetzt ist halt Pech, oder? Und ich finde es ganz wichtig, dass man jetzt das anschaut. Das Pfingsterlebnis ist etwas ganz Besonderes. Und die Parallele, die man dort ziehen kann, ist das, was in 1. Mose 11 passiert ist. 1. Mose 11, Turmbau zu Babel, vielleicht kennst du die Geschichte noch. Dort, wo die Menschen sich eins gemacht haben gegen Gott, ist Gott runtergekommen und hat Sprachen verwirrt. Warum? Um die Leute auseinanderzubringen. Plötzlich haben sie einander nicht verstanden. Es sind Sprachen entstanden und die Leute sind auseinandergetrieben. Verschiedene Völkergruppen sind entstanden. Jetzt an der Pfingsten reden wir von einer neuen Schöpfung. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat ein neues Zeitalter, einen neuen Bund eingeführt. Und Gott tut die Sprachverwirrung in ein Sprachwunder umwandeln, sodass die Leute haben angefangen zu reden und die anderen haben sie verstanden. Nicht wie Turmbau zu Babel, wo sie sich nicht mehr verstanden haben, sie haben sich verstanden. Und so ist erfüllt worden, was Jesus ihnen gesagt hat in Apostelgeschichte 1,8, wo er sagt, wenn ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und über der ganzen Erde. Du siehst, das war ein klares Zeichen für Evangelisation, dass die Leute gewusst haben, die Zeit ist jetzt gekommen, dass wir die Botschaft von Jesus in die Welt rausbringen. Und so haben sie angefangen, Fremdsprachen zu reden. Und ich habe auch, heute noch, gibt es Zeugnisse von Leuten, die plötzlich irgendwo anfangen, Russisch reden oder Chinesisch, wo das entfernt vom Heiligen Geist. Das ist ein Sprachwunder, das der Heilige Geist kann bewirken. In der Azusa Street, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben viele das Gefühl gehabt, wenn ich von Shakarabaka rede, dann ist das irgendwie ein afrikanisches, eine afrikanische Sprache. Sie sind runtergegangen und sind in den Suppentöpfen von den Menschenfressen gelandet, weil es ist nicht so, dass jedes Mal du eine aktuelle Sprache bekommst. Es ist eine Art, wie der Heilige Geist kann wirken und dir eine Sprache kann schenken. Aber es ist wichtig, dass man nicht, das ist ein spezielles Wunder, das am Anfang steht von der Apostelgeschichte und das ganz klar für einen öffentlichen Dienst ist. Die Leute haben durch das eine Befähigung bekommen für einen öffentlichen Dienst. Also wenn du morgen verwachst und du fährst an Russisch reden, dann frag vielleicht Gott, was er mit deinem Leben noch vorhat. Sie wahrscheinlich nicht in den richtigen Süden gehen, oder? Das ist also die erste Art, das ist das Sprachwunder von Pfingsten, wo man von aktuell existierenden Sprachen redet, wo der Heilige Geist bewirkt hat. Die zweite Art von Zungengebet oder Sprachen, wo der Heilige Geist schenkt für den öffentlichen Dienst, lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 10 und 11. Es steht dort, manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen, und doch siehst du, unbekannte Sprachen. Und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Also du siehst, hier im Kontext der Geistesgabe, die Gabe, die der Heilige Geist austeilt, Heilig, Prophetie, Geisteserkennung und Zungengebet, ist eine Gabe, die auch in dem Kontext der Auferbauung der Gemeinde gegeben wurde. Und darum heisst hier ganz klar, wenn du die Gabe bekommen hast und sie brauchst in der Gemeinde, dann braucht es eine Auslegung. Ich mag mich erinnern, noch einmal, ich bin in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen und es ist x-mal passiert, ich bin selber im Gottesdienst gehockt, es war Worship, Ruhe und dann steht die alte Frau auf. Es war immer die gleiche. Und Hurra Shaka Patakara Sadabara! 3 Minuten lang. Dann hast du gewusst, jetzt wird Gott etwas Spezielles sagen. Dann war kurz ruhig, dann ist jemand anders aufgestanden. Gott spricht. und hat ausgelegt. Und du hast in deinem Geist gespürt, dass es Gott ist. Verstehst du? Weil du hast ja den gleichen Geist in dir. Und die sich ja nicht widersprechen, oder? Und du hast gemerkt, da hat Gott, das ist gewaltig gewesen, das zu erleben. Und das ist das, was natürlich der Paulus da sagt. Wenn du die Gabe bekommen hast, dann du es auslegst. Ich meine, die Gemeinde in Korinth hat viel Probleme gehabt. Wenn du den Korintherbrief liest, das ist ein Problemhaufen Gemeinde in Korinth. Die gibt es natürlich heute nicht mehr, schon gar nicht im Aargau, oder? Aber dort in Korinth, die haben Probleme gehabt. Ich meine, die haben sich betrunken beim Abendmahl zum Beispiel. Das war eines der Probleme gewesen. Die sind die Leute schon besoffen unter dem Tisch, oder? Bevor das irgendwie... Also, der Paulus hat eine ganze Liste von Sachen, wo er sagt, hey Jungs, okay, ist gut, ja, wir sind unterwegs miteinander, aber es gibt ein paar Regeln. Und eine Regel unter anderem ist, wenn du die Gabe hast vom Zungengebet für den öffentlichen Dienst, dann kannst du nicht einfach auf die Kanzel aufstehen und 20 Minuten lang Schakarabaka, hier käme ein Kawasaki, oder? Und wenn nachher niemand ausleitet, dann bringt es ja nichts. Dann ist es einfach Ghetto, dann ist es Chaos. Das kann es nicht sein. Es ist zur Aufbauung der Gemeinde. Also, wenn du das hast, dann soll es ein anderer auslegen und somit auch das, was Gott der Gemeinde möchte sagen, weitergeben. Ich habe schon lange nicht mehr die Gabe gehört. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir ein bisschen, ich will es politisch korrekt sagen, ist noch schwierig. Aber wir versuchen ja, Kirchen zu sein, mehr und mehr, die niederschwellig sind, damit Menschen, die Gott noch nicht kennen, einfach keine peinlichen Momente erleben, oder? Und so haben wir Sachen doch aus unserem Gottesdienst raus, ich sage, ein bisschen an den Rand rausgetan. Und es hat seine Berechtigung, das ist klar. Angenommen, du bist ein Jahr lang dran, deinen Arbeitskollegen in die Kirche bringen und er kommt endlich an diesem Sonntag. Und dann passiert das, oder? Dann ja, sind wir vielleicht ein bisschen nervös, oder? Weil, wie tue ich ihm jetzt das erklären? Und ich will ja nicht theologisch zu viel. Und darum sind wir eigentlich, haben wir das ein bisschen, sage ich jetzt, aus unseren Gemeinden raus, da in speziellen Gefässen. Aber ich möchte jetzt das vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch als einer der Leiter im ICF, gell? Verstehe mich richtig. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich nicht müssen Angst haben, dass das, was der Heilige Geist bewirkt, die Leute abschreckt. Weil der Heilige Geist führt in die Wahrheit. Und wir haben manchmal so eine falsche Menschenfurcht und haben das Gefühl, oh, das ist dann komisch und so. Aber wir werden manchmal noch überrascht, wie Menschen zu Gott gezogen werden, genau durch die Sachen, die wir peinlich finden, weil sie einfach dann sehen, hey, wow, da ist eine Kraft. Das ist etwas Übernatürliches, was am Wirken ist. Also ich würde mir wünschen, dass wir das wieder entdecken. Und vielleicht gibt es Leute hier am heutigen Abend, die empfängst dich ab. Und klar, du kannst das in deiner Small Group anfangen, trainieren, vielleicht in safe places, aber die Gabe, die ist immer noch da. Und die Bibel sagt, Gaben werden denen geben, die danach streben, wo sie wollen, die sich ausstrecken. Und natürlich wollen wir am liebsten heilen und Prophetie, das sind die Gaben, die wir vielleicht am ehesten wollen. Aber auch das ist eine Gabe, die mega kraftvoll ist, weil Gott durch die Gabe die Gemeinde möchte aufbauen. Ich glaube, wir als Gemeinde auf all diesen Gaben stark sind, dann haben wir das Maximum, das in die Gemeinschaft hineinwirkt. Also du siehst, die ersten zwei Arten aus diesen zwei Stellen der Bibel sind ist Zungenrede oder Reden in fremden Sprachen für öffentliche Dienst. Jetzt gibt es aber zwei, die für deine persönliche Auferbauung sind oder für deine persönliche Gebetszeit. Und das sind die zwei, die ich ganz besonders heute am Abend dir möchte ans Herz legen. Weil ich glaube, dass das zwei verschiedene Arten sind, die für dich als Christ in deinem Leben, in deinem Christsein-Leben, dir so viel mehr Power gibt, als wenn du ohne das durchs Leben durchgehst. Und ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir nicht Kraft- und saftlose Christen sind, sondern dass wir Christen sind, die gefüllt sind mit der Kraft vom Heiligen Geist. Weil wir brauchen das in unserem Alltag. Ich meine, stell dir vor, ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit auch den Vers gelesen, den Tagesvers, wo es um den Heiligen Geist geht. Und ich musste sagen, hey, ich bin so froh, dass wir den Heiligen Geist haben. Ich wüsste nicht, wie ich durchs Leben würde gehen, wie ich Entscheidungen würde treffen, wie ich die Verantwortung könnte tragen, die ich trage. Wenn ich nicht den Heiligen Geist hätte, der mit mir durch den Alltag durchgeht und mir das gibt, was ich brauche, wo mein Glaube steht. Und da ist das Zungengebet eine mega starke Waffe. Ich nehme euch mit, in diese Stelle ist der Korinther 14. Es heisst folgendes, die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben. Strebt nach den Gaben. Ich wünsche, dass wir heute am Abend in ein paar Minuten, wenn wir beten und vor Gott kommen, dass wir all die Haltung haben von «Ich will mehr». Ich will das Zeug. Nicht so, vielleicht und ja, mal schauen. Sondern dass wir sagen, ja, ich will das. Sie stehen zur Verfügung für die, die es wollen. Vor allem aber danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, da haben wir es wieder, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Also du siehst, der Paulus kann sich ja nicht in so kurzer Zeit widersprechen. Am einen Ort sagt er, wer in unbekannter Sprache redet, der muss es auslegen für die Gemeinde. Und da sagt er, nein, das versteht ja kein Mensch. Das ist für deine persönliche Aufbauung. Das ist für die Aufbauung von deinem Glauben. Das heisst, da stärkt deinen persönlichen Glauben. Und schau, das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber auch ich als Pastor, stell dir vor, ich habe manchmal auch meine Tage. Also, weißt du, was ich meine? Aber meine Tage, wo ich das Gefühl habe, hey, heute dringe ich mich nicht so zu Gott vor. In meiner stillen Zeit, die dann sehr still sind. Oder ich bin in einer Worship-Zeit, wo ich das Gefühl habe, hey, irgendwie, ich fühle mich so danach. Ich habe eine Last vielleicht, die ich mittrage. Oder ich habe einfach das Gefühl, heute bin ich so kraftlos. Und da erlebe ich immer wieder, wie ein Zungengebet etwas ist, wo mich so... wo mir so viel Kraft gibt, wo ich häufig dann im Worship dann anfange, einfach in die Zunge worshipen und ich spüre, wie das in mir innen so einen Glauben weckt für die Gegenwart von Gott. Oder am Morgen in meiner stillen Zeit merke, hey, das gibt mir so viel Kraft für in den Tag hineingehen, weil ich spüre, wie mein Glaube sich stärkt, weil ich in einen Alltag hineingehe, wo ich keine Ahnung habe, was mich erwartet und ich brauche den Glauben, ich brauche einen starken Glauben. Und ich glaube da, so wie es der Paulus sagt im 1. Korinther, ist das ein Tool, ein Gab, das der Heilige Geist uns gibt, um uns selbst aufzubauen, um unseren Glauben stark zu machen. Und ich merke, da habe ich noch Potenzial, weil ich bin auch eher ein Kopfmensch. Ich bin einer, der gerne den Verstand einsetzt, um Sachen klar zu sehen und rational. Und gell, das braucht ja für alles eine Erklärung, in dem sind wir ja besonders gut hier in der Schweiz. Oder? Wir glauben ja nicht, bevor wir es klar schwarz auf weiß haben. Und mit dem sage ich nicht, dass wir unseren Verstand nicht verwenden als Christen. Ich meine, um Gottes Willen braucht dein Verstand. Du hast ihn von Gott bekommen, unbedingt. Aber ich glaube, dass unser Verstand uns manchmal im Weg stehen kann, wenn es darum geht, den kindlichen Glauben einfach mal anzunehmen, etwas, das nicht logisch ist, das nicht rational tönt, können umzusetzen in unserem Leben, haben wir häufig da oben eine Blockade, wo wir wie müssen überbrücken, damit wir in die Freiheit hineinkommen. 2. Korinther 3, 17 heisst, dort, wo der Geist von Gott ist, dort ist Freiheit. Freiheit. Und ich glaube, ich brauche dort manchmal ein bisschen Hilfe, um in die Freiheit hineinzukommen, weil ich doch eher eine kontrollierte Person bin. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Es gibt vielleicht gewisse Leute, die dort einfacher Zugang haben, aber aus meiner Erfahrung, in unseren Breitengraden, haben wir eher Mühe loszulassen. Und ich glaube, aber dort möchte uns Gott auch testen, weißt, inwiefern dass wir einfach loslassen können und ihm vertrauen, dass das, was er macht, eben gut ist und dass er weiss, was wir brauchen. Und das ist, in ein paar Minuten werden wir beten. Und ich wünsche mir wirklich, dass du in die Freiheit hineinkommen kannst. Wenn du die Sprache noch nie bekommen hast, dass du dich ausstreckst danach und anfängst, wirken in deinem Leben. Verstehst du? Es ist manchmal so, dass man betet für Menschen, Geistestaufe und dann rattert es, oder? Aber es muss nicht so sein. Du kannst auch wachsen in das hinein. Ich bin eher einer, der gewachsen ist in diese Sprache. Ich habe angefangen mit einer Silbe, mit zwei Silben. Und du wachst rein. Und je mehr du es brauchst, je mehr kommst du auch rein. Und ich glaube, darum hat auch der Paulus gesagt, er wünscht sich, dass wir alle noch mehr in die Zunge beten wie er, oder? Weil er einfach weiss, wie kraftvoll das ist. Und in das müssen wir auch reinwachsen. Und es ist wirklich auch ein Wollen, das bekommen. Also du siehst, da geht es um persönliche Aufbauung und darum, da braucht es keine Auslegung. Da geht es nicht darum, dass du den anderen verstehst. Das ist nur mit dir und Gott zu tun. Das ist eine Sprache, die direkt in den Himmel hochgeht. Wo die Bibel sagt, da reden wir direkt die Worte von Gott, die er uns ins Maul hineinlegt. Ich glaube auch, dass die Sprache vom Teufel nicht verstanden wird. Das ist eine Sprache, die einfach zwischen dir und Gott, das ist die intimste, der intimste Weg, wie du mit deinem Schöpfer im Himmel kannst reden. Lass uns das nicht verpassen. Hey, das ist doch etwas mega Kraftvolles, das Gott uns möchte geben. Und das Letzte von diesen vier, oder die zweite, die für einen internen Gebrauch ist, ist die Sprache für die Fürbitte und Gebetskampf. Auch dort, finde ich, ist das eine mächtige Waffe. Wir lesen in Römer 8, 26 Folgendes. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen. Hast du nicht auch manchmal so Situationen, wo du einfach nicht mal weißt, was betet? Du weißt, es läuft etwas im geistlichen Bereich, irgendetwas, aber du hast keine Ahnung, was. Und dann ist es schwierig zu beten, oder? Wenn du nicht weißt, was soll ich jetzt beten? Dann heisst es da, deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Ich glaube, das Zungengebet auch in diesen Zeiten der Fürbitte, wo du speziell für etwas betest, wo du merkst, da willst du reinstehen, aber dir fehlen die Worte. Dort erlebe ich häufig die Kraft vom Zungengebet. Ich habe es die letzten Wochen erlebt mit der Deborah Sita, wo ihr sicher alle mitbekommen habt, dass unsere Worship-Leiterin vor 2 Wochen gestorben ist. Und da sind wir natürlich seit Wochen, haben wir Gebetskette gehabt. Wir haben sie eintragen können in so ein Gebet, wo man alle Stunden hat irgendetwas Gebet übernommen hat. Ich habe jetzt ein paar Mal mitgemacht. Ich bin zum Teil um 2 am Morgen, um 3 am Morgen meinen Wecker gestellt, bin in meine Stube runter, völlig verpennt. Und dann einfach meine Schicht habe ich für Deborah gebetet und ich habe einfach gewusst, es ist in Gottes Händen und schlussendlich ist sie gestorben. Warum, werden wir nie erfahren, aber ich habe einfach gewusst, solange ich lebe, werde ich den Kampf annehmen. Das ist das, was ich kann kämpfen. Aber in diesem Moment zu beten, ist für mich manchmal noch schwierig gewesen. Was soll ich beten? Ich habe schon x-mal gebetet, Gott macht sie gesund, aber spezifisch. Und dann habe ich gemerkt, wie gerade Zungengebet in so Situationen mega kraftvoll ist, wo du einfach merkst, du betest in einer Sprache, wo irgendwo dir und Gott direkt ins Herz geht. Und das hilft mir dann auch in diesem Moment, wo ich nicht genau weiß, was ich beten soll, wo ich einfach weiß, ich muss jetzt in den Kampf hineinstehen, ich muss jetzt den geistlichen Kampf annehmen, ist Zungengebet eine mächtige Waffe. Ich brauche das auch ab und zu mal beim Joggen. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Monaten haben wir im ICF einen riesen Konflikt gehabt. Wenn du das Gefühl hast, im ICF ist alles holy moly und wir schweben alle halben Meter über den Boden und sind alle füreinander und miteinander. Und dann kann ich sagen, ich bin Geschäftsführer von diesem Laden und da gibt es zum Teil Konflikte, die willst du gar nicht wissen. Oder? Weil es menschelt überall und ich weiss noch, es war dort wirklich ein riesen Konflikt gewesen, auch mit einem externen Partner und es ist um Geld gegangen und alles. Und ich habe gewusst, hey, meine Güte, ich meine, ich sehe einfach das Natürliche und im Natürlichen sieht es schon nicht gut aus. Aber ich habe gewusst, da ist irgendwie noch ein geistlicher Konflikt. Oder? Weil meistens ist es ja so. Oder? Wir sehen Konflikte so, im 1:1. Wir wissen, hinten dran gibt es noch ganz andere Stufen von Konflikt. Und das habe ich gespürt in meinem Herz. Aber ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe dem keinen Namen geben können. Und dann bin ich gut joggen. Und weißt du, du kannst joggen und joggen. Und damals bin ich gejoggert. Und ich habe während dem Joggen gemerkt, so, jetzt aktiviere ich mal die Waffe. Und ich habe angefangen zu joggen und Zungengebet. Und ich sagte, hey, wir sollen Zeit stoppen. Ich habe sie wahrscheinlich einen neuen Rundenrekord gemacht. Ich war zwar noch völlig außer Atem, aber ich habe gemerkt, es ist so eine Kraft und ein Glauben in mir gewachsen in dieser Zeit, weil ich gemerkt habe, jetzt kämpfe ich einen Kampf, wo ich selber nicht einmal eine Ahnung habe, welchen Kampf dass ich kämpfe. Ich weiss einfach, ich aktiviere jetzt hier im geistlichen Raum, aktiviere irgendetwas und ich weiss, Gott ist am Werk. Und was ich kann tun, ist mit dem Zungengebet einfach in die Sphäre eindringen, wo Gott kämpft mit seinen Engeln und weiss dann, was dort oben passiert, keine Ahnung. Aber ich habe gewusst, da läuft etwas. Und die Bibel sagt schon, Kampf ist Gottes, oder? Aber sie sind in den Kampf gezogen. Sie sind in den Kampf gezogen. Aber der den Kampf gewonnen hat, sind nicht sie gewesen, sondern Gott gewesen. Und genau das machst du, wenn du Fürbitte machst. Du kannst kein Problem lösen. Wir haben noch nie ein Problem lösen können. Weißt du, ich meine richtig lösen. Sondern Gott löst sie. Gott löst sie. Und da ist das Zungengebet eine mega krasse Waffe. Ich bitte das Worship-Team aufzukommen. Weil ich möchte jetzt wirklich beten, weil ich hoffe, ich habe dich lustig gemacht auf etwas, weil ich glaube, wir verpassen so viel, wenn wir uns nicht ausstrecken danach. Und ich merke immer wieder, ist es, ja, manchmal Menschenfurcht, die uns davon abhalten. Oder was denken die anderen, wenn ich ein Stück weit Kontrollen abgebe? Wir haben ja gerne alles unter Kontrollen, oder? Weil dann sind wir safe, oder? Aber ich sage dir eins heute Abend, safe sind wir nur dann, wenn wir das machen, was Gott von uns möchte. Und nicht, was mein Nachbar das Gefühl hat, das ist jetzt cool.
Und ich glaube, das steht uns so häufig im Weg, so im Stil, hey, wenn ich jetzt hier vorne gehe und Chakrabaka, hey, was denkt der links und rechts? Who cares, was der links und rechts denkt? Es ist dein Leben, es ist dein Kampf, es ist das, was Gott mit dir macht. Und ich glaube, genau dort möchte Gott den Hebel ansetzen, manchmal bei uns, dass wir die Menschenfurcht, das, was andere von uns denken, einfach auf die Seite legen und sagen, Gott, weisst was? Mach du, was du möchtest. Durch mich. Gibst du deine Gaben aus? Gib sie aus. Gib sie mir. Schenk sie mir. Ich möchte sie. Ich möchte die Geistestaufe. Ich möchte gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Ich möchte ein Christ sein, wo im Heiligen Geist wandelt, wo bewirkt, weil er im Geist läuft und die Gaben aktiviert, die Gott in mein Leben hat gegeben. Und ich möchte beten und dann werden wir in eine Zeit hineingehen, wo das Worship-Team wird spielen wird. Wenn du da bist und du wünschst dir die Fülle vom Heiligen Geist, vielleicht fühlst du dich trocken, vielleicht fühlst du dich ein bisschen abgelöscht oder wenig Leidenschaft. Keine Ahnung, wie du das beschreiben willst, aber ich glaube, es sind Leute da, du fühlst dich trocken. Du willst, wenn du deinen Status willst, bezeichnen heute, würdest du sagen, trocken. Die gute Nachricht ist, der Heilige Geist ist da. Und er ist der Geist vom Leben. Und er möchte dich beschenken. Er möchte dich erfüllen. Er möchte dich kraftvoller werden. In ihm. Nicht du bist das über sich, sondern er, der Heilige Geist. Jesus, ich möchte Danke sagen für Pfingst. Ich möchte Danke sagen, dass du deinen Heiligen Geist ausgossen hast in unser Leben. Und danke, dass du grosszügig ausgossen hast. Nicht einfach so ein bisschen da, ein bisschen dort und so ein bisschen häppchenweise und ein bisschen selektiv. Nein, du hast über alle Menschen ausgossen, wie wir es gelesen haben. Über Frauen, Männer, Sklaven, Heiden. Grosse, kleine, was, das spielt überhaupt keine Rolle. Du hast deinen Geist ausgossen. Weil du möchtest uns die Kraft geben. Du möchtest uns mit dem Heiligen Geist alles geben, was wir brauchen, um unsere Berufung hineinzulaufen. Um dein Reich erweitern. Um die gute Nachricht rauszugeben. Um dein Wirken dieser Welt zu zeigen. Herr, und ich wünsche mir, dass wir eine Generation sind, die sich immer wieder ausstrecken nach diesen Geistesgaben. Immer wieder ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Immer wieder ausstrecken nach dieser Fülle. Wo in dir ist Jesus. Und gerade am heutigen Abend möchte ich beten für jede einzelne Person da, die trocken ist, die spürt, dass noch mehr drin liegt, aber noch nicht wirklich dort ist. Ich bete, dass heute Abend kann sein, wo du, Heiliger Geist, deine Kraft ausgüsst in unser Leben. Wir wollen dich erheben, Jesus. Wir wollen deinen Namen gross machen und wir wollen unsere Herzen auftun für deinen Heiligen Geist. Für die Kraft vom Himmel, die uns gegeben worden ist. Im Namen Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und einfach einstimmen jetzt in diesen Song. Und schau, wenn du dir wünschst, dass du die Sprache bekommst, wenn du sie noch nicht hast, oder du hast sie vielleicht mal gehabt, hast sie nicht mehr aktiviert, dann möchte ich dich ermutigen, streck dich aus am heutigen Abend. Streck dich aus im Glauben, dass du die Sprache schon empfangen kannst. Und gleichzeitig, wenn du die Sprache schon hast, dann lass uns in den nächsten paar Minuten, gerade in dieser Worship-Zeit, lass uns die Sprache aktivieren. Lass uns die zusammen singen. Lass uns den Glauben aufbauen, gemeinsam, dass die Sprache vom Himmel etwas auslöst in unserem Leben. Und lass uns da einfach mutig sein und einfach in dieser Sprache der Engel singen. Und auf Empfang sein für das, was Gott möchte tun.